mein Kommentatorenplatz ist definitiv mein favorite place to be, sag ich mal. Das gefällt mir halt am besten. Aber ich mache auch gern mal Führing oder auch ja mal diese Winner Circle Geschichte bei den Trabern halt nach dem Rennen mal nachfragen. Ja, ich bin halt irgendwo überall dabei. Aber gut, ist halt so.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Es sind schon wieder 2 Wochen rum, seit unser letzter Podcast stattgefunden hat. Damals, also vor 2 Wochen mit den Derby-Siegerzüchtern, mit Gabi und Marc Rühl, die uns sehr rührend über ihre kleine, aber sehr feine Zucht erzählt haben. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ja, jetzt steht ja schon das nächste ganz, ganz große Highlight an. Und das ist der 167. Henkelpreis der Diana, die German Oaks, also das deutsche Stutenderby, das am Sonntag um 15.40 Uhr hoffentlich pünktlich gestartet wird. Es geht um 500.000 Euro plus eben noch irgendwelche Prämien. Und das Ganze natürlich auf der wunderschönen Rennbahn in Düsseldorf. Und da haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, wen wir in dieser Woche bei Vollhorst einladen können. Wer passt denn da? Wir hätten es natürlich wie vom Derby machen können, dass wir da nochmal mit allen Teams kurz sprechen. Aber ich glaube, das übernimmt schon die Sportwelt und was weiß ich wer alles. Wir haben uns mal mit einem der Hauptprotagonisten am Mikrofon befasst. Und das ist der Rennkommentator in Düsseldorf, natürlich auch beim Preis der Diana, nämlich Christoph Baluschke. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi.
Ja, hallo Sandy, grüß dich.
Ich freue mich, dass du bei uns am Start bist. Wie ist denn deine Aufregung vor so einem Renntag wie dem am Sonntag? Ist das jetzt für dich dann irgendwie trotzdem so Business as usual oder liegt da irgendwie doch nochmal so ein besonderer Zauber für dich auch in der Luft?
Ja, ein besonderer Zauber ist eigentlich ein gutes Stichwort, was du gibst, weil es ist ja das wichtigste Rennen für eine 3-jährige Stute in ihrer Karriere. Unser Hauptrennen in Düsseldorf und deshalb hat das natürlich schon eine besondere Ausstrahlung. Und ja, es ist kein Rennen wie jedes andere. Es passiert nur einmal im Jahr und einmal, wie gesagt, im Leben der 3-jährigen Stuten. Von daher gesehen ist es schon was Besonderes, für mich auch.
Wie bereitest du dich denn auf so einen Renntag vor? Also wann geht das bei dir los, dass du sagst, ich muss jetzt da irgendwie, keine Ahnung, die Rennfarben auswendig lernen oder mir das Rennprogramm von oben nach unten oder Namen googeln oder sonst irgendwie was? Oder ist das wirklich was man so ein bisschen aus der Hüfte macht?
Nee, also aus der Hüfte sowieso schon mal gar nicht. Eigentlich gucke ich schon immer regelmäßig auch in die Nennung, wie sich das so entwickelt. Wer wird rausgenommen aus dem Rennen? Gucke mir auch schon früh eigentlich auch die ausländischen möglichen Starter an, die genannt sind. Und natürlich verfolge ich auch die Pferde, wenn sie dann entweder bei uns auf der Bahn in Düsseldorf oder woanders halt an den Start kommen mit Ziel Diana. Das geht eigentlich immer so nebenbei, am normalen Tag praktisch. Und dann, ja, jetzt die heiße Phase beginnt jetzt eigentlich so mit, wo dann die Felder stehen und wir dann die Farben und die Starter und so weiter alles haben. Dann gehe ich schon mal ein bisschen mehr ins Detail natürlich. Und ja, Farben machen, das ist eigentlich so ein Ritual bei mir. Das mache ich tatsächlich am Abend vor dem Renntag im Bett. Schaue ich mir die Farben nochmal an und dann ist halt, ja, das kann ich mir ganz gut einprägen, weil ich ein bildhaftes Gedächtnis habe, dann ist das ganz gut. Manchmal auch nötig, denn wenn man mal Bildausfall hat oder so, dann ist schon ganz gut, wenn du mit dem Fernglas arbeiten musst beim Rennen kommentieren, dass du die Farben dann möglichst auch auswendig kannst. Und das ist halt so, dass das Ergebnis dann der Woche, eigentlich in der Woche vorher, geht so richtig los mit der Vorbereitung.
Und du bist ja, glaube ich, so ziemlich der einzige Rennkommentator, der auf einer Rennbahn moderiert, der das auch wirklich hauptberuflich macht. Also alle anderen, da weiß ich, die haben da irgendwie noch so einen Job nebenher. Ich glaube, Marvin Schritte, der ist ja Buchmacher nebenher, das wissen wir ja alle. Dann Sven Wissel arbeitet, glaube ich, in einer Versicherung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Niki von Miltitz hat bei uns hier im Podcast schon erzählt, dass er noch eine Agentur leitet nebenher. Aber bei dir, das ist so dein Hauptjob.
Das ist tatsächlich mein Hauptjob, ja. Ich habe ich mache das jetzt seit 16 Jahren hauptberuflich, seit 2009. Mhm. Begonnen hat das eigentlich ein bisschen anders in England tatsächlich, wo ich mein erstes Rennen kommentiert habe. Das war 2007. Das weiß ich noch ganz, ich weiß sogar noch, welches Pferd es war. Gibb von Barry Hills trainiert, nach den Bee Gees benannt damals. In Bath ein Rennen und ich habe wirklich mit zitternder Hand, mit der Racing Post in der Hand im Studio gesessen, weil es für mich ja auch das allererste Mal war, überhaupt ein Rennen zu kommentieren. Aber ist schon eine verrückte Geschichte.
Aber das war auf Deutsch dann, also das hast du nicht auf Englisch
kommentiert? Das war auf Deutsch, genau. Okay. Ja, das war damals für SIS, also Satellite Information Services, für die deutschen Buchmacher. Die englischen Rennen wurden von deutsch sprechenden Kollegen, die in England alle beheimatet waren, gesprochen. Ich war dann praktisch der erste Deutsche, der da dann gesprochen hat damals.
So hat das bei mir ja auch angefangen, das wissen viele gar nicht. Ich habe das damals für die französischen Rennen gemacht. Also ich habe damals auch die französischen Rennen auf Deutsch kommentiert und bin so langsam dann irgendwie in dieses ganze Pferderennmoderationszeug reingekommen. Also so SWR und die ganzen Sachen habe ich ja vorher schon gemacht. Wie war das bei dir? Also ich hatte den großen Luxus, dass ich das von zu Hause aus machen konnte. Ich konnte da quasi in der Unterhose zu Hause sitzen und hatte Equidia als Live-Bild und hatte dann irgendwie so einen Laptop da aufgebaut. Das war so ganz minimal zeitverzögert, aber so vielleicht eine Zehntelsekunde oder so mit dem Headset. Aber musstest du da irgendwie dann woanders hin? Oder?
Nach England bin ich tatsächlich immer hingeflogen, nach London ins Studio. Das war schon eine sehr aufwendige Geschichte. Ja, ist auch cool gewesen, ganz klar. Also es hat schon was, definitiv. Und mit Frankreich war es so, ganz am Anfang hatten wir, das war noch ein bisschen abenteuerlich, tatsächlich eine Telefonleitung nach Paris. 2009 war das. Da haben wir praktisch uns einen Telefonhörer ans Ohr gehalten, mussten uns da einwählen und dann ging das über den Satelliten wieder zurück und da war fast so ein 3 bis 4 Sekunden Delay drin, also eine Verzögerung vom Bild zum Ton. Und das war dann auch der Grund, warum wir ja 2014 bis 2017 Ende auch ein Studio in Frankreich hatten, direkt bei Equidia.
Da musstest du in dieser WG auch wohnen?
Ja, was heißt musste? Das war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Weil wir hatten 10 Minuten, wir haben ein Apartment gehabt, 10 Minuten vom Studio weg zu Fuß. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Super Geschichten könnte man da erzählen. Wir haben, also die Kollegen wechselten dann halt immer durch. Wir haben immer so 5-Tage-Blöcke gehabt. 5 Tage arbeiten, dann wieder 5 Tage nach Hause. Das war aber eine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und der Kontakt natürlich in Frankreich dann zu den ganzen Kollegen vor Ort im Studio, wenn du die draußen an einer Kaffeemaschine getroffen hast oder im Gang, da waren natürlich ganz kurze Wege und die Informationen waren ganz andere, als wie es heute ist, wenn wir im Studio sitzen und entsprechend die Rennen kommentieren. Da bist du sehr weit weg und bist dann darauf angewiesen, dass über die entsprechenden Infokanäle von der PMU oder von Equidia dann die Informationen kommen, wenn zum Beispiel mal Rennen unterbrochen werden oder Jockeys ins Krankenhaus müssen und deswegen dann eine Unterbrechung ist. Diese Informationen, die waren früher viel flotter da, um viel schneller zu haben. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden.
Das war nämlich tatsächlich bei mir der Grund. So habe ich damals dann aufgehört, das Kommentieren, weil dann hieß es irgendwann, ja, es geht jetzt nicht mehr von zu Hause, du musst jetzt nach Paris. Und dann hieß es auch irgendwie eine Woche oder so, oder wie du sagst, 5 Tage. Und das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu viel. Und dann haben sie noch gesagt, diese WG, die scheint aber irgendwie ganz cool gewesen zu sein. Also ich glaube, so war jetzt kein Ritz-Carlton 5-Sterne-Hotel, das muss man auch dazu sagen, wo ihr da gewohnt habt. Aber zumindest so hat man mich versucht zu locken, dass es sehr, sehr lustig da gewesen sein soll.
Also war es definitiv. Wir haben schöne Abende gehabt. Dann ist auch der ein oder andere halt dann mal einen Tag eher gekommen. Er hat dann auf dem Sofa geschlafen im Wohnzimmer, weil die beiden Betten, die wir hatten, halt belegt waren mit den Leuten, die halt noch da zur Zeit gearbeitet haben. Aber dann sind wir auch mal auf die Trabrennbahn nach Vincennes gefahren oder haben halt andere Renntage besucht. Auteuil. Also ich meine, da ist Paris natürlich dann, was Rennen angeht, ein Schlaraffenland, weil du jeden Tag irgendwo anders hin kannst im Prinzip.
Traber machst du ja, glaube ich, in Deutschland aber auch, ne?
Traber mache ich auch in Deutschland. In Karlshorst bin ich seit 2023 jetzt aktiv mit Co-Moderation und also unten Winner Circle und oben im Sprecherplatz. Das ist ja auch regelmäßig, so 12, 13 Renntage im Jahr haben die. Und da bin ich dann in der Regel, wenn es nicht kollidiert mit Düsseldorf oder Mülheim, das ist der einzige Punkt, wo ich dann halt natürlich, wo die Galopper halt die älteren Rechte haben im Prinzip und ich dann nicht kann, aber ansonsten bin ich auch sehr viel in Berlin halt für diese Trabergeschichten.
Kennst du dich da auch so richtig aus dann bei den Trabern? Also weil das ist so mein großes Problem, dass ich irgendwie, ich bin ja wirklich einer, der auch gerne wettet, aber bei Trabrennen, da bin ich irgendwie leider Gottes raus.
Nee, Trabrennen hat mich auch immer schon interessiert, weil es ja von Anfang an eigentlich auch im Frankreich-Geschäft tagtäglich dabei ist. Meine ersten Rennen, die ich damals vorgesprochen habe für Frankreich, waren auch aus Cagnes-sur-Mer, eine Abendveranstaltung im Februar 2008, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und ich habe dann den Prix d'Amérique irgendwann so für mich entdeckt, so als Highlight im Jahr, das größte Rennen in Frankreich im Kalenderjahr, immer der letzte Sonntag im Januar. Und darüber habe ich mich dann halt dafür schon sehr interessiert und glaube, dass ich schon mittlerweile ein ganz gutes Basiswissen, sage ich mal, habe. Und in Deutschland natürlich ist das automatisch, aber das war schon als Jugendlicher sind wir immer auf den westdeutschen Trabrennbahnen dann herumgetingelt, wenn jetzt kein Galopp war. Das war natürlich Priorität für uns damals, aber so vor rund 30, 35 Jahren sind wir halt dann in Gelsenkirchen, in Recklinghausen, in Dienstlaken gab es ja damals noch und so weiter alles, halt auf den Bahnen gewesen. Und da habe ich mich schon immer für interessiert und ja, das kommt mir natürlich heute zugute.
Ja, aber sonst ist so deine Heimatbahn eigentlich immer Dortmund-Bampel gewesen, also die Galopprennbahn.
Ja, ich bin praktisch ein Steinwurf, also so 2 Kilometer in der Gartenstadt direkt daneben groß geworden, habe da auch fast 40 Jahre gelebt. Und meine ersten Gehversuche auf der Dortmunder Galopprennbahn damals als 14-Jähriger, als 1982 die Sandbahn da eröffnet wurde, da war ich also das erste Mal dort und ja, habe eigentlich dann immer Interesse dran gehabt. Also die Sandbahnrennen, die waren ja damals schon gut. Ich meine, heute Dortmund macht das Beste draus. Ich meine, die Bedingungen haben sich natürlich deutlich verschlechtert im Verhältnis zu der Zeit vor der Jahrtausendwende. Aber ich denke, man ist da auf einem guten Weg, dass das zumindest, weil das muss erhalten bleiben. Wenn wir im Winter keine Sandbahnrennen hätten, das wäre, glaube ich, sehr problematisch dann für den deutschen Galopprennsport auch.
Hattest du auch mal eigene Pferde irgendwie oder hast du gerade welche?
Ja, ich hatte schon als 19-, 20-Jähriger mein erstes Pferd mit einem Freund zusammen, der auch in Dortmund trainiert wurde. Der war damals, gab es ja noch diese Klasse B-Rennen. Da war der halt zweimal erfolgreich, aber immerhin hat er auch mal 2 Rennen gewonnen. Dann war eigentlich so, ja, die ganze Zeit, wo ich eigentlich, sag mal, nur auf der Zuschauer- und Wetterseite war, 20 Jahre lang, war eigentlich relativ Ruhe. Und dann, jetzt so vor 7, 8 Jahren, war ich dann mit einem Pferd involviert, das wir in Frankreich gekauft hatten, habe den so ein bisschen gemanagt. Der war auch sehr erfolgreich. Wir hatten dann insgesamt 6 Siege mit dem. Und das war natürlich eine tolle Zeit und sind dann auch gerne natürlich zur Bahn gefahren und haben dann halt schöne Wochenenden oder einzelne Tage mal verlebt. Das ist natürlich dann nochmal eine Spur, ja, interessanter, wenn du live dabei bist, gerade wenn die Rennen in Frankreich sind.
Aber du musstest jetzt nie ein Rennen kommentieren, wo ein eigener gelaufen ist, oder?
Doch, ich habe 2 Rennen sogar, als er gewonnen hat, kommentiert. Da musst du schon ziemlich stur auf Kommentator stellen. Wobei das natürlich nicht so einfach ist, wenn du dann irgendwann weißt, okay, das wird heute funktionieren. Gerade der erste Sieg werde ich nie vergessen. Da war ich im Studio und im Schlussbogen wusste ich, da fing dann so an, wenn dann sich so die Haare im Nacken so langsam aufstellten und du merkst, aha, heute geht's, dann musst du erstmal ruhig bleiben. Und das hat aber Gott sei Dank ganz gut geklappt.
Ich meine das tatsächlich auch ganz gut unterdrücken zu können, wenn ich auch mal einen gewettet habe, der gewonnen hat oder auch wenn ich mal irgendwie Nase geschlagen Zweiter bin und dann das Siegerinterview mit dem anderen halt machen muss. Die Einzige, die es tatsächlich immer rauskriegt, ist meine Frau. Die schreibt mir dann eine WhatsApp und sagt, sag mal, du hast doch gerade verloren, oder? Man sieht es an deinem Gesichtsausdruck, lächel mal mehr. Ja. Und da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Du, wie sieht es mit deiner Frau aus? Also du bist ja echt gefühlt irgendwie nur am Kommentieren im Studio und was weiß ich, auf Rennbahnen und so. Ist die da auch immer voll mit Feuer mit dabei oder gibt es da manchmal Streitpotenzial?
Naja, Streit will ich nicht sagen, aber es interessiert sie schon, was ich mache und auch die Pferderennen, da geht sie ja auch mit. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt da gar nicht dran teilnimmt. Aber es ist halt so, dass wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, wir halt ganz andere Dinge machen. Also wir fahren dann mal weg, machen so einen kleinen Wochenendausflug oder
auf eine Rennbahn.
Urlaub, da ist dann nicht Rennbahn angesagt. Also die bringt mich dann in die Spur sozusagen zurück. Weil sonst wäre es wahrscheinlich so, dass ich im Urlaub wahrscheinlich auch gucken würde, wo ist denn die nächste Rennbahn und wir können mal dahin fahren.
Ja, das ist tatsächlich bei mir aber auch so. Also ich war jetzt, wir waren jetzt 4, 5 Tage im Baskenland und natürlich San Sebastian musst du dann mal kurz gesehen haben, die Rennbahn. Warst du da mal? Super niedliche Rennbahn.
Nee, da war ich noch nicht. Da muss ich gestehen. Das fehlt mir noch in meiner Bahnbesuchsliste sozusagen. Also in England habe ich viele Bahnen gesehen, in Frankreich auch schon einige, aber bei weitem nicht alle. Ja. Weil das halt einfach zeitlich auch sehr schwierig ist, dann runterzubringen.
Also man muss sagen, das ist jetzt kein großer Sport und das ist so von der Größe her und auch von der Stimmung her, kann man eher sagen wie so eine Südwestbahn oder so. So muss man San Sebastian sehen. Ich wollte auch gar nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen und wollte da irgendwie vorher mich groß ankündigen oder was weiß ich was, dass ich da einen Platz kriege oder so. Bis mir dann der Alvaro Odriozola, der hat das in meiner Instagram-Story gesehen, dass ich da oben bin und der hatte mir geschrieben, der war ja auch zu Gast bei uns vor ein paar Wochen, ist ja Fußballspieler auch in San Sebastian in der spanischen Liga. Und er hat dann gemeint, ja, er kann da was organisieren und ob er da irgendwas machen. Da habe ich ja gesagt, ja gut, kannst du ja schon mal irgendwie gucken. Ne? Und dann hat er mir eine Handynummer geschickt von irgendeinem Spanier. Den habe ich dann tatsächlich angerufen. Der ist dann ganz grimmig rausgekommen, hat uns dann einfach nur mit reingenommen. Ich glaube, der Eintritt wäre 3 Euro nur gewesen oder 4. Und hat dann irgendwie so nach der Art so, okay, also ja, dann ciao. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, und da für den Auftritt jetzt habe ich dann noch irgendwie den angerufen und was weiß ich was irgendwie. Und ich wollte dann noch nett sein und habe noch gesagt, hier, ach, das sieht ja schön aus bei euch und so. Und dann meinte der nur so knallhart, ja, ja, das da vorne ist die eine Tribüne und das ist die andere, aber auf die dürfte nicht, da dürfen nur die VIPs hin. Ich so, okay, gut.
Ach so.
Ja, da waren aber den ganzen Tag nur 3 Leute drauf. Also, aber es war ein sehr schöner, kurzweiliger Renntag, nur 5 Rennen und Glas Wein, also richtig schön voll, das Glas, 2 Euro, ohne Stiel natürlich, wie sich's gehört, aus Plastikbechern. Aber der Trick ist, wenn du der Trinkgeld gibst, also wenn du 2 Gläser bestellst und statt 4 Euro 5 Euro gibst, dann zwinkert sie dir zu und dann gibt sie dir 2 Glasgläser, so Ikea-Gläser.
Na guck mal, nicht schlecht.
Ja, das war ganz gut. Und gewonnen habe ich auch noch. Zwar nicht viel, aber wenn man mit Plus rausgeht, ist doch schon mal eigentlich halber Renntag gesichert, oder?
Das ist das Beste.
Ja.
Das ist wichtig.
Lass uns mal über die Diana sprechen. Also, ich habe es ja gesagt, Sonntag um 15.40 Uhr ist es soweit. Mit 15 Starterinnen, da habe ich mich jetzt am Ende ein bisschen gewundert, dass es tatsächlich kein volles Feld geworden ist, dass es sogar ein Pferd ohne GAG geschafft hat in die Diana, mit Honeybee, mit der 15, wo es tatsächlich, glaube ich, auch sehr schwer wird. Ich glaube aber tatsächlich leider Gottes, dass es für alle unsere Deutschen ein bisschen schwer wird.
Wenn du das allerdings statistisch angehst, dann war jetzt in den letzten 20 Jahren ja gar nicht so viel ausländischer Erfolg zu verzeichnen. Wenn man mal, sagen wir jetzt mal ab 2010 rechnet, dann hatte Dancing Rain gewonnen, von William Haggis trainiert. Und der zweite Sieger war Miss Yoda, von John Gosten trainiert. Ansonsten hatten wir deutsche Sieger hier in der Diana. Also in den letzten 14 Jahren 2-mal Ausland nur. Das stimmt mich zumindest mal nicht negativ, sagen wir es mal so. Wir werden auf jeden Fall aber weich bis schweren Boden haben wir schon. Es ist weiter Schauer angesagt hier in Düsseldorf. Und ich denke, man wird schon Richtung schweren Boden wahrscheinlich herauslaufen. Weil so einen ganz trockenen Tag werden wir wohl nicht mehr haben bis Sonntag. Und dennoch die 2, oder ich sag, wir haben ja 3 ausländische Starter, die Französin wollen wir nicht vergessen, aber ich sag mal, mit Garden of Eden und Spirited Style haben wir natürlich 2 ordentliche Pferde aus England, Irland am Start. Garden of Eden, zuletzt Ribsdale-Siegerin in Ascot, ist natürlich auch erstmal vom Potenzial her eine unbekannte Größe, aber bei ihr muss ich ganz ehrlich sagen, da gehört schon das erste Aber, die muss uns auch erstmal zeigen, dass sie bei dem Boden zurechtkommt, denn bisher bei ihren Formen das einzige Mal so ein bisschen gut bis weich, da war sie dabei, aber so richtig weichen oder schweren Boden hat die noch nicht gesehen. Dazu ist sie zum ersten Mal in Düsseldorf, unsere Bahn ist ja sehr speziell. Das wird schon mal spannend, glaube ich. Da sehen wir dagegen Spirited Style aus dem Quartier von Charlie Appleby und Godolphin, super gezogen übrigens, dieses Pferd von See the Stars aus der Wild Illusion, hat jetzt 2 Rennen gewonnen, Listensieg zuletzt in Newmarket geholt. Da würde ich anhand der Familie bzw. Vater und Mutter sagen, dass da vom Boden her was gehen kann. Die hat aber jetzt bislang auch erstmal nur ein Listenrennen gewonnen, trotzdem nachgenannt natürlich für dieses Rennen, aber für richtig Geld nachgenannt, während die Garden of Eden über diese Win und oder beziehungsweise unter den Top 4 musste sie sein und du bist dann in diesem Rennen drin, hier ins Rennen reingekommen ist. Ne? Also da brauchte man jetzt keine Nachnennungsgebühr zu bezahlen.
Ist das überhaupt klar, dass die 1000% läuft? Also ich meine, wenn der Boden jetzt wirklich schwer ist, kann das sein, dass die vielleicht dann auch noch sagen, weil eine Strafe kriegen die ja nicht, ne?
Nee, ich bin da gar nicht sicher. Deswegen, also das wird noch spannend zu sehen sein. Also von den beiden für mich, ganz ehrlich, Spirited Style. Habe ich mehr Mumm drauf. Mhm. William Buick kennt die Bahn. Ich meine, Ryan Moore kennt die Bahn auch. Die waren alle schon in den letzten Jahren bei uns zu Gast. Also von den beiden bin ich aber eher bei der Godolphin-Stute. weil ich glaube, dass die noch einiges an Potenzial hat. Ja, und bei den Deutschen ist es so, wir haben überhaupt nur 4 Pferde in dem 15er Feld, die in Düsseldorf schon mal am Start waren. Das finde ich auch beachtlich. Denn ich sag mal, so ein bisschen Bahnkenntnis ist erwiesenermaßen in der Vergangenheit nicht verkehrt gewesen. Und das sind Santa Gala, Raposa, Stugardia und Meeresbrise. Und gerade bei Stugardia zum Beispiel, da finden wir auch eine Form in Düsseldorf vom April im Henkel-Stutenpreis. Da war schwerer Boden. Sie war zweite hinter Doris Deja, die ja sehr gut auch im französischen Diana-Rennen lief. Sie war nämlich fünfte im Prix de Diana. Das könnte also auch eine interessante Form sein. Also du merkst schon, da sind so einige interessante Anekdoten, auf die man sich einlassen kann. Und dann ist man auch schnell mal bei vielleicht eher Außenseitern in diesem Feld.
Ja, also du hast schon gesagt, die Abstammung von der Godolphin-Stute ist schon, Mutter ist ja auch Gruppe-1-Siegerin und hat vor allem eben auch schon auf so einem Boden gewonnen, muss man auch dazu sagen. Ne?
Ja, genau.
Meeresprise hast du gesagt, als Sea the Moon müsste den Boden auch können. Gut, Honeybee auch, aber das Adlerflug, aber das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie hinhaut, dass man da noch zumindest ein Geld bekommt. Ich habe richtig Mumm auf Raposa und vor allem eben auf Lady Charlotte. Da bin ich mit dem Boden auch nicht so ganz sicher, ob das dann hinhaut bei dem ganz schweren Geläuf. Aber die waren schon sehr, sehr, sehr enttäuscht, als das Derby so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und wenn diese hohen Vorschusslorbeeren, die Lady Charlotte immer bekommen hat, auch vom Trainer, Andreas Wöhler war ja auch bei uns hier im Podcast, und wenn die sich nur annähernd einstellen, diese hohe Einschätzung, dann müsste die hier schon ganz weit vorne landen.
Sowieso, dass Andreas Wöhler auch eine hervorragende Statistik hat, gerade im Henkelpreis der Diana, 4 Siege in den letzten 10 Jahren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und auch Eduardo Pedrosa, wenn du jetzt bei Raposa ja auch Chancen siehst, denke ich auch, denn das Rennen, das sie gewonnen hat, das war ja hier auch in Düsseldorf, das Diana-Trial, das ist alles nicht verkehrt, also Bahnkenntnis gewonnen hat sie. Das sind alles interessante Sachen. Bei Lady Charlotte ist natürlich immer die Geschichte, deutsches Derby und dann Preis der Diana ist natürlich immer eine Geschichte, wie steckt man so ein wirklich ja schweres Rennen weg. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, was ich aber nicht sagen würde, dass Lady Charlotte keine Chance hat. Chancen haben alle 15 erstmal vorm Rennen, denn der Rennverlauf muss passen. Wir müssen jetzt sehen, wer welche Startbox bekommt. Das wird ja auch noch nicht ganz uninteressant sein, denn ganz außen möchtest du nicht stehen. Wir haben ja relativ schnell den ersten Bogen dann zur Kastanienallee, zur Gegenseite hin. Und da ist eine gute Position auf keinen Fall von Nachteil, sagen wir es mal so. Und da werden wir dann nach der Startboxenauslosung natürlich mehr wissen. Das ist auch nochmal ein Faktor, glaube ich, der eine große Rolle spielen wird.
Wann ist die denn eigentlich? Also wir zeichnen jetzt ja gerade hier so 11, 12 Uhr am Mittwoch auf. Ich habe jetzt mal geguckt, die Rennen sind schon verteilt alle, wann welches Rennen stattfindet. Und in den anderen 8 Rennen sind die auch alle schon die Boxen vergeben. Das ist ja jetzt genau umgekehrt wie beim Derby. Da war es ja ganz skurril, weil man keinen anderen Termin mit dem Casino gefunden hat irgendwie, also mit dem Ort, wo es ausgelost wurde, wurde das ja einen Tag früher dann ausgelost, wo dann sogar am Ende noch einer rausgegangen ist. Und jetzt ist es so, dass es jetzt später ausgelost wird, ne, irgendwie, oder wie ist das bei euch?
Also jetzt, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht genau die Uhrzeit, aber es wird auf jeden Fall dann mit entsprechenden Pressevertretern und so weiter ausgelost werden. Ich weiß nicht, ob es heute, ich denke aber, das wird heute sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es morgen ist, weil die Starter sind ja fest. Also ich denke, das wird heute erfolgen. Das weiß ich jetzt aber tatsächlich wirklich nicht. Und dann, ja, wissen wir mehr. Ne? Das wird schon spannend auch nochmal, definitiv.
Über die Schirgenpferde haben wir noch gar nicht gesprochen. Santa Gada, Nico Reni, das sind so zwei, die meiner Meinung nach sich gar nicht viel geben irgendwie. Santa Gada ist jetzt gut dritt von Andrasch, ist klar. Aber die waren immer, also oder früher war es sogar mal so, erinnere mich noch in Interviews mit Peter Schirgen, dass er eigentlich gesagt hat, Nico Reni ist die bessere von den beiden. Dritte Starterin mit David Lischka auch nicht ganz so zu unterschätzen. Also ich finde, und das ist auch einer, der die Diana kann, ne? Peter Schirgen, muss man auch sagen.
Ja, definitiv. Ja. Also da muss man auch, er hat ja 2012 Salomina gesattelt, Lacazar 2017. Also das sind schon Leistungen vom Trainer, auch in diesem Rennen, die man natürlich immer im Hinterkopf haben muss. Ich denke aber, also mein Bauchgefühl sagt mir das, glaube ich, Santa Gada von den beiden, die etwas stärker sein wird. Wobei die Frage ist natürlich bei der, die muss uns erstmal beweisen, wie es auf dieser Strecke aussieht, über die 2100 Meter. Weil bisher auf der Meile trotzdem, ich glaube, dass man da schon ein bisschen was sehen kann. Sie hat ja auch einen tollen vierten Platz in den Guinness geholt. Da hatte man vielleicht auch gedacht, noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, die Guinness waren jetzt gar nicht so schlecht. Also ich denke, dass man bei Santa Garda und dann anderer Starke natürlich auch überaus erfolgreicher im Henkelpreis der Diana, erfolgreichster Reiter von allen, die am Sonntag an den Start gehen. Wenn der sich für Santa Garda da entscheidet, dann finde ich das schon eine interessante Geschichte.
Ja, stimmt. Noch nie über 2,2 gelaufen, 1600 bisher. Nico Reni schon mal über 2000 gelaufen. Schauen wir mal gerade. Vinicia, wie spricht man die richtig aus? Vinicia.
Also es ist eine Stadt in der Ukraine. Deswegen, wenn ich das richtig herausgearbeitet habe, also ich habe jetzt Vinicia gesagt, weil die Kollegen das alle so gesagt haben, ob es jetzt letztendlich richtig ist, ist immer schwierig. Ne? Also ich würde es so mit Vinicia machen, weil wir das im Original wahrscheinlich nicht rausbringen würden.
Vinicia. Zumindest
nicht so, dass es sich vernünftig anhört.
Ja, aber das Thema hatte ich ja auch mit Niki von Miltitz hier schon mal im Podcast. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Zum einen haben die Züchter manchmal tatsächlich nochmal eine ganz andere Meinung, wie es ausgesprochen wird, als es eigentlich laut Duden sein müsste. Da gab es ja mal ein Pferd, das wie eine chinesische Stadt genannt wurde, in der ich lustigerweise schon mal war und deshalb ziemlich genau weiß, wie die ausgesprochen wird. Und da hat mich dann der Züchter ziemlich zusammengefallen, dass man sein Pferd anders ausspricht. Und naja, gut. Okay. Aber passiert halt. Wir sind ja auch keine Roboter, muss man ja auch dazu sagen.
Man kann das ja ganz einfach lösen, indem die Lautschriftangabe bei der Namensvergabe gleich mit eingetragen wird.
Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, bei der, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn ich Bundesliga moderiere, ja, also entweder für, ich habe ja auch Champions League, UEFA und alles gemacht oder halt eben für den VfB. Wir haben eine Aussprachedatenbank, das ist total geil. Da klickst du einfach drauf und dann hast du Audio-Files, meistens sogar von den Spielern selber, wo die sich selber vorstellen. Das finde ich richtig gut.
Das ist ja noch besser. Ja. Das ist hervorragend. Das würde ich auch sofort annehmen.
Siehst du mal. Haben wir schon eine Geschäftsidee geboren, wir zwei jetzt. Ja, wären wir doch noch im Rennsportreich. Verrückt.
Wir werden mal an Deutscher Galopp herantreten mit dieser Idee. Also du dann, weil es ja deine Idee war jetzt.
Ich nehme dich gerne als Co-Founder mit in diesen Geschäftszweig auf. Sehr gut. Ja. So, wir haben noch ein paar Kategorien. Was machen wir denn als erstes? Wir haben schönsten Moment, peinlichsten Moment oder die Charity-Wette. Ausgewählte Gäste dürfen sich selber aussuchen, mit was wir starten. Du zählst dazu.
Dankeschön. Dann nehmen wir mal den schönsten Moment, weil wir haben ja schon gehört, dass ich...
Warte. Wir müssen den teuer produzierten Jingle müssen wir noch abspielen, bevor wir damit starten.
Okay, dann bitte.
Der schönste Moment.
Damit sich die GEMA-Gebühren auch lohnen. So, jetzt.
Ja, der schönste Moment war vor 6 Jahren, als unser Pferd dann in Deauville eine gut ausgesuchte Quinte, nein, es war die einzig ausgesuchte Möglichkeit, mit dem Pferd so ein Rennen zu gewinnen, dann auch tatsächlich gewonnen hat. Ich hatte mir immer gesagt, ich bin vor Ort. Es war aber so, dass die Ausschreibung zu dem Rennen noch nicht raus war, als ich meine Sommerurlaubsplanung gemacht habe im Prinzip und wir dann im Urlaub waren, tatsächlich zweiten Tag in Rhodos, dann in der Strandbar auf dem Handy mit Kopfhörern dieses Rennen verfolgt habe und dann wurde es irgendwann laut natürlich in der Zielgeraden, als er dann wirklich gewonnen hat und alle guckten natürlich, weil ja keiner wusste, was ich da mache. Das sah ein bisschen albern aus, aber war tatsächlich so einer meiner schönsten Momente im Rennsport.
Wie hieß der denn?
Wie der hieß? Head to Head.
Also das klingt ja schon fast so ein bisschen nach dem peinlichsten Moment auch, ne? Mit dem Rumschreien von irgendwelchen Head-to-Head-Geschichten in der Strandbar. Aber ich bin mir sicher, du hast noch was anderes aus dem Hut gezaubert.
Der peinlichste Moment.
Ja, der peinlichste Moment, der war für mich eigentlich nur peinlich, weil es landete mal irgendwann eine Wespe auf meiner Wange, während ein Rennen stattfand in Düsseldorf, also ich mitten im Rennkommentar war. Und ich habe die dann so ganz elegant, ich habe dieses Headset auf der linken Seite, habe die dann ganz elegant mit dem Headset nach hinten geschoben. Mhm. Das baumelte dann plötzlich auf meinem Rücken. Dann musste ich natürlich erstmal mich wieder sortieren. Und es ist auch gar nicht so einfach, dieses kleine Drahtgestell dann, wenn es hier im Rücken bammelt, wieder zurückzunehmen und das dann vernünftig wieder in Position zu bringen. Das hat dann so ungefähr 20 Sekunden gedauert. Und dann war ich wieder im Rennen und die Zuschauer, die waren natürlich alle verwundert, was los war. Aber ich kann dir sagen, Wespe und Sprecher haben es überlebt und es war dann eben halt, war eine komische Situation passiert, aber halt, ich habe in dem Moment aber auch nicht dran gedacht. dass das Mikrofon da hängt in dem Fall. Das war schon eine verrückte Geschichte auch.
Ja, zumal das ja auch gefährlich sein kann. Also nicht nur, wenn man wirklich gestochen wird, sondern man kann ja auch in Panik verfallen oder irgend sowas. Ne? Das nicht, dass dann irgendwie ihr seid ja auch ein bisschen gefährlich located da oben immer, ne? Dass ihr aus eurem Fensterchen fallt.
Ja, klar, wir stehen halt da so ein bisschen, ist ja dieser Turm zwischen dem Teehaus und der Tribüne und vorne sind die beiden Fenster, die ich habe, die sind halt auf und in manchen Jahren haben wir schon, ich will jetzt nicht sagen eine Wespenplage, aber da ist es schon sehr nervig. Und wenn du dann zwischen denen da rumstehst und die dann auf dir landen, da muss man halt aber wirklich eher ruhig sein, weil Hektik bringt gar nichts, dann hast du nämlich nur noch bei dir.
Ich hatte mal ein Rennen in Baden-Baden, in Iffezheim, und das war so kurz nach Pandemiezeiten, wo man noch Maske getragen hat. Und ein sehr bekannter Besitzer, dessen Namen ich jetzt aber nicht sage, aber wirklich einer von den Top-Besitzern in Deutschland, der hatte eine Wespe unter seiner Maske dann gehabt und die hat ihn dann auch noch gestochen. Und ich habe das aber am Anfang gar nicht geblickt. Ich habe mich nur gewundert, weil ich habe ihn ja nicht gesehen richtig wegen der Maske und habe mich noch gewundert, warum der jetzt auf einmal so komisch mir nicht antwortet und so, bis ich das dann danach irgendwie erfahren habe. Aber es ist auch noch alles gut gegangen und vor allem nicht allergisch oder sonst irgendwie was. Also von dem her passt das alles schon okay. Aber ich denke mal, Sonntag bei so einem Regenwetter und so ist wahrscheinlich weniger Wespen, denke ich mal, in Düsseldorf.
Ich hoffe es. Also jetzt die letzten Male war es eigentlich relativ okay, sage ich mal. Irgendeine verirrt sich immer mal da hoch, aber bis jetzt alles gut gegangen. Toi, toi, toi.
Ja, aber so ein bisschen Wetterpech habt ihr bei der Diana schon in den letzten Jahren ab und zu mal gehabt, ne?
Also, ja, ab und zu ist gut. Wir hatten jetzt ja vor 2 Jahren den Super-GAU. Da
Muskoka,
ja. Das war ja eine mittlere Katastrophe. Da hatten wir ja nur 3 Rennen dann, als Muskoka dann gewann. Das Schlimme war, dann wurde ja der Renntag abgesagt. Eine Stunde später war es, ich will jetzt nicht sagen Sonnenschein und bestes Wetter, aber so ungefähr war es, ja. Ich muss allerdings sagen, es war, was das Kommentieren angeht und meine Ausrüstung bzw. meine Unterlagen, der absolute Super-GAU, weil es hat so reingerechnet bei mir oben, es war alles nass. Computer, alle Zettel, Sportwelt, alle Papiere. Ich stand in der letzten Ecke hinten bei mir oben in dem kleinen Sprecherplatz und es war Wahnsinn. Also ich war nass von oben bis unten, es war unglaublich. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Dabei bist du doch normalerweise so eine Wasserratte, ne? Du bist doch, ich glaube, da warst du nicht irgendwie mal großer Windsurfer und alles?
Naja, ja, das war schon mein großes Hobby, bevor das so mit dem Pferdesport dann richtig losging. Früher sehr gerne Windsurfen halt, überall Spanien, hier im Norden dann Dänemark und so weiter. Das war schon eine schöne Zeit, aber ich muss leider gestehen, dass es jetzt körperlich auch wahrscheinlich nicht mehr geht. Da muss ich erstmal ein bisschen abnehmen. Natürlich auch immer der Nachteil, wenn du so einen Sitzplatz hast, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Kommentatorenplatz, der ist ja nicht immer so bewegungsfreudig. Das ist dann nicht so gut, aber naja gut. Vor 20 Jahren war ich auf jeden Fall begeisterter Windsurfer. Ich würde allerdings ganz gerne mal wieder so einen Ausflug machen mit ein bisschen Windsurfen oder eben Kitesurfen lernen. Das fände ich noch ganz interessant. Das wäre noch so eine, es steht auf der To-Do-List für ein mögliches neues Hobby.
Du kannst ja mit der Normandie verbinden und dann noch schön Deauville mitmachen und so, dann hast du wieder Rennen und...
Ja, genau. Wobei in Deauville ist die Frage, ob das da am Strand dann so gut ist mit Kitesurfen. Da gibt es, glaube ich, bessere Ecken.
Ich finde Deauville sowieso auch immer so vom Flair dort einfach immer total cool, weil es halt, ich mag das, wenn diese Städte so Rennsport geprägt sind. Also klar, Newmarket jetzt ja sowieso, aber auch Deauville, auch im Dezember irgendwie, wenn dann irgendwie die Auktion ist und so und irgendwie alles, man sich auch überall trifft und so. Ich finde, das macht schon unheimlich Spaß da.
Definitiv. Also da muss man allerdings auch sagen, dann ist Cagnes-sur-Mer natürlich auch eine Adresse, wo man eigentlich hin muss, denn im Frühjahr das Meeting, das ist auch immer eine schöne Geschichte. Und das wäre übrigens auch so eine Rennbahn, also wenn ich nochmal geboren werde und Rennkommentator werden sollte, dann bitte als Franzose in Cagnes und da würde ich dann gerne auf der Bahn Rennbahnsprecher sein, weil das ist ein absolut super Platz, wenn du praktisch vor dir die Rennbahn hast, die haben ja alles Trabrennen, Hindernisrennen, Galopprennen und dann 200 Meter weiter ist die Promenade und dahinter beginnt dann das Mittelmeer. Das ist natürlich Wahnsinn.
Ja, also war ich noch nie, war ich tatsächlich noch nie. Ich wurde so oft schon gefragt, weil wir da auch so ein bisschen so einen Freundeskreis haben, die da auch immer hingehen, die jetzt auch gerade übrigens in Goodwood sind, wo ich es auch wieder nicht mit hingeschafft habe und so. Mhm. Also irgendwie die ganzen schönen Ausflüge, die irgendwie klappt dann zeitlich nicht, weil ich Podcast aufzeichnen muss. So ist es.
Ja, genau.
Ja. Du bist schuld.
Entschuldige bitte, dass ich dazwischen gekommen bin, genau.
Wir haben noch die Charity-Wette. Lass uns doch mal zu der kommen. Ja.
Die Charity-Wette.
Prinzip ist bekannt. Wir haben 100 Euro, die du von pferdewetten.de bekommst. Entweder 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg. Und im Siegfall geht das Ganze an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, die ihren gesamten Erlös an krebskranke Kinder und ans Kinderhospiz spenden. Ja, und das ist eine tolle Geschichte, wo viel Geld zusammengekommen ist. Wir hatten damals, wo wir bei dir sind, Düsseldorf, eine sehr hohe Charity-Wette auf Muskoka laufen gehabt und jetzt hat Nina Baltromey Hochkönig hoch im Derby gewettet. Die genaue Auswertung dieses Jahres gibt es dann am Ende des Jahres. Aber jetzt zu deiner Wette.
Mach mir bitte keinen Druck. Also wenn ich das jetzt höre, dann
jetzt musst du abliefern. Mit meinem
Außenseiter-Tipp im Prix de l'Arc de Triomphe ja schon wieder ein bisschen schüchtern geworden, hätte ich beinahe gesagt. Nein, also ich habe mir rausgesucht, den von Waltraud Spanner gezogenen und auch in ihrem Besitz befindlichen Arrow Eagle, der bei Jean-Claude Roger steht und für mich dieses Jahr eine gute Chance hat, wenn er denn im Arc startet. Das weiß man natürlich heute alles noch nicht, denn er ist ja der jüngere Halbbruder vom 2000, jetzt lass mich lügen, also von vor 2 Jahren Ace Impact. Ja, vor 2 Jahren hat er, glaube ich, gewonnen, wenn ich es richtig im Schirm habe. Ace Impact und da habe ich richtig Mumm drauf. Der hat sich super gemacht in diesem Jahr, hat ein tolles Frühjahr hingelegt. Jetzt hat man ihm ein bisschen Sommerpause gegeben. Wird, soweit die Informationen das zulassen, laufen im Grand Prix de Deauville Ende August und dann direkt in den Arc gehen. So ist zumindest die Planung, die ich daraus ablese, was die Nennungen da bei France Gallo zeigen. Und auf den habe ich schon ein bisschen Mumm, muss ich sagen.
Prix de l'Arc de Triomphe, am 5. Oktober ist es soweit. Gibt die Kurse natürlich auf pferdewetten.de. Falls irgendjemand noch irgendein anderes Pferd auf dem Schirm hat, wo er meint, dass der läuft, kann man auch gerne anfragen. Aber der steht natürlich schon im Wettmarkt mit drin, mit 300 für 10 Sieg und 68. Nee,
Sieg und Platz machen wir.
Machen wir beides.
Wir machen Sieg und Platz. Ja. Bei der 68er Platzquote, dann würde ich schon sagen, machen wir halbe.
Du bist auch noch einer, der zu 10 sagt, oder? Und nicht für 1 oder so, oder? Ja, alte Schule.
Ja, das ist halt, ja, in dem Fall, ich finde es halt auch schwierig manchmal. Es war einfacher, wenn du 30 Jahre lang das zu 10 sagst. Ich meine, ich sage es jetzt zu 1, klar, wenn wir im Stream sind und überall. Aber gefühlt, also Bauchgefühl ist immer noch für 10. Das hört sich irgendwie besser an, ich weiß nicht.
Ja, ist auch. Ich habe große Probleme, wenn man dann irgendwie, wenn man das gar nicht irgendwie dazu sagt, sondern wenn man nur sagt, boah, der steht auf 30, weißt du? Und dann. Also klar, ich meine, manchmal ist das auch sehr offensichtlich, dass das jetzt nicht sein kann, dass irgendeiner, der heiß ist, auf 300 steht. Aber manchmal gibt's schon so irgendwie, da ist das schon so ein bisschen schwierig, irgendwie auseinanderzuhalten. Ja. Aber ja, ich bin da auch noch eher so. Aber okay, also 30 für 1 oder 300 für 10. Sieg und 68 bzw. 6,80 Euro auf Platz. Genau. Das wären 1.840 Euro im Siegfall. Sollte die Wette in die Hose gehen, wird der Einsatz natürlich übernommen. Und wenn es ein Treffer ist, dann gibt es natürlich auch den Einsatz noch, auch noch als Spende on top. Also das wird schon fair gehandhabt. Arrow Eagle ist dann also jetzt abgegeben. So. Dein Konto verfügt nicht über genügend Guthaben. Okay, da muss ich einzahlen. Ja. Naja, gut, okay. Das kriegen wir auch hin. Der Kurs wird sich wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht verändern, aber dann haben wir auf jeden Fall das schon mal getan. Wie geht denn jetzt bei dir so die restliche Woche weiter bis zur Diana? Du bist ja irgendwie jeden Tag im Einsatz. Also jetzt in Studios sehe ich dich dann irgendwie bei Live-Übertragungen von ausländischen Rennen. Dann hört man dich natürlich dann auf den Bahnen selber. Ja. Dann jetzt auch noch in Führingen als Wettexperte und so weiter und so fort. Also du lässt ja auch nichts aus, ne?
Ja, aber es macht auch Spaß. Ich mache es auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Und ich finde, das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ich meine, Kommentatorenplatz ist definitiv mein favorite place to be, sag ich mal. Das gefällt mir halt am besten. Aber ich mache auch gern mal Führing oder auch mal diese Winner-Circle-Geschichte bei den Trabern halt nach dem Rennen mal nachfragen, weil es schon interessant ist. was eben der Unterschied ist zu ja, den Rennen vorher, wenn einer jetzt auch noch nie gewonnen hat zum Beispiel und dann das erste Mal gewinnt, dann finde ich das immer ganz toll, wenn man da mal direkt nachfragen kann. Ist halt, ja, ich bin halt irgendwo überall dabei, aber gut. Ist halt so.
Wir hören und sehen dich ja auch gerne, vor allem so diese ruhige Art, die du hast, die finde ich irgendwie so als Konsument jetzt sehr, sehr entspannt und angenehm, ne? Weil man ist ja eh schon immer sehr aufgekratzt irgendwie, wenn man sich die Rennen so anschaut, aus Interesse oder halt eben auch, weil man mal irgendwie ein Wettchen laufen hat oder sonst irgendwas oder auch mal der eigene läuft. Von dem her behalt dir die Art auf jeden Fall bei und viel Erfolg am Sonntag.
Dankeschön.
Christoph Baluschke, unser Gast in dieser Woche bei Vollhorst. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in zwei Wochen oder vielleicht auch schon nächste Woche, mal gucken, nochmal über die Diana sprechen werden, vielleicht dann auch einen Gast haben, der irgendwie was mit dem Ausgang der Diana zu tun hat. Wird natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn tatsächlich Garden of Eden gewinnt. Da müssen wir mal gucken, ob er jemand von den Coolmore Boys oder vielleicht Aiden O'Brien, Joseph O'Brien hatten wir ja schon im Podcast, ins Interview holen. Ryan Lee Moore könnte ich mir vorstellen, wird ein bisschen schwieriger. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran und drücken einfach jetzt mal euch allen auch die Daumen für das Wochenende. Mit Samstag Köln, mit Sonntag Düsseldorf bietet sich vielleicht auch an, beides mitzumachen. Und ansonsten bleibt trocken und sauber und bis in zwei Wochen oder vielleicht auch schon nächste Woche. Schauen wir mal. Das war Vollhorst für diese Woche. Ciao, tschüss und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.